Hi und herzlich willkommen auf dem Podcast Darm mit Aussicht, deinem Podcast für Darmgesundheit. Mein Name ist Dr. Thomas Bacharach und ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin und habe mich in meiner eigenen Praxis auf funktionelle Magen-Darm-Erkrankungen spezialisiert. Das heißt, Themen wie Reizdarm, Dünndarmfehlbesiedlung, auch SIBO genannt, SIFO, Histaminintoleranz, Nahrungsmittelunverträglichkeiten und Intoleranzen sind bei mir an der Tagesordnung. Und dieses Wissen möchte ich gerne auf meinem Podcast hier mit euch teilen. Ganz wichtig, dieser Podcast dient der reinen Informationsvermittlung und dient nicht als Therapieempfehlung, Handlungsempfehlung und gibt auch keine Heilversprechen. Es ersetzt nicht den Besuch bei eurem Therapeuten, Arzt, Ärztin. Und solltet ihr etwas hören, was ihr interessant findet in diesem Podcast und wollt es eventuell testen, dann besprecht euch unbedingt mit dem euch betreuenden Therapeuten, Therapeutin. So, heute in der doppelten Thomas-Variante, der Podcast-Folge hier. Und zwar, ich habe Dr. Thomas Peter bei mir, ein Kollege, den ich sehr, sehr schätze, der ein unglaublich breites Wissen zu den unterschiedlichsten Themen hat. Und ihr habt euch von ihm und mir gewünscht, dass wir ein Thema zum Darm und Entgiftung machen. Und da kann ich mir wirklich keinen besseren vorstellen als ihn. Thomas, magst du dich einmal vorstellen, dass wir so eine Vorstellung für denjenigen, der dich noch nicht kennt, was du machst, wie du da vielleicht hingekommen bist? Und ja, ich freue mich auf das Gespräch mit dir.
Ja, sehr gerne. Und erstmal vielen Dank natürlich auch für die Einladung und dass du mich hierher geholt hast. Das ist mir immer ein sehr, sehr großes Anliegen, das Wissen auch rauszutragen, weil gerade das Thema Entgiftung und Darm ist halt total wichtig. Dr. Thomas Peter ist mein Name. Ich bin Facharzt für Allgemeinmedizin, so wie du
ich auch.
Genau. Ja. Habe eine Praxis hier in Bensheim, das ist in Hessen, also sind vom Thomas so 100 Kilometer, glaube ich, entfernt, die Richtung von Karlsruhe müsste hinkommen. Und wir arbeiten sehr, sehr erfolgreich auch zusammen. Also wenn es bei mir nicht weitergeht, dann schicke ich zu ihm und wenn es bei ihm nicht weitergeht, dann schickt er mir. Und ich denke, das ist einfach eine gegenseitig befruchtende, tolle Situation, die wir uns da erarbeitet haben.
Absolut. Kannst du nochmal ganz kurz was zu deinen Schwerpunkten sagen, was du in der Praxis machst?
Sehr gerne. Ich komme ursprünglich aus der chinesischen Medizin. Das heißt, ich war 3 Monate auch in China gewesen für eine Akupunktur- und ganzheitliche TCM-Ausbildung. Habe aber schon relativ früh angefangen, auch während dem Studium schon mit Syndromdiagnosen. Das heißt, ich bin eigentlich schon immer so ein bisschen ganzheitlich unterwegs. Und das habe ich dann einfach ein bisschen weiterentwickelt. Ich bin dann irgendwann hingegangen, habe angefangen mit Mikronährstofftherapien. Das ist immer so das Erste, ne? Das kennst du ja wahrscheinlich auch, dass es so ein bisschen die Brücke bildet zwischen dem ganzen Schulmedizinischen und dem Alternativen, ist ja eher so die Mikronährstoffe, ne? Dass man da ist man nicht gleich ganz außen so vor, wenn man damit mal anfängt. Dann habe ich angefangen mit Infusionstherapien in der Praxis, die du ja auch machst, und bin dann immer mehr in Richtung Hormone gegangen. Habe riesen Glück gehabt mit dem Hormonding. Ich wäre niemals auf die ganzen Zielbereiche und das ist alles gekommen, wenn ich nicht eine Patientin kennengelernt habe, die im Forum ganz aktiv ist, im Schilddrüsenforum. Die hat mir diese ganzen Zielbereiche mal gezeigt und da haben wir dann weiterhin Statistiken eruiert und beschäftigen uns jetzt ganz viel mit Schilddrüse und bioidentischen Hormonen. Haben da wie ein eigenes kleines Lehrsystem auf die Beine gestellt sozusagen. Das breitet sich ja überall aus mit den Zielbereichen. Und dann sind wir natürlich immer mehr in Richtung Entgiftung gegangen, weil Entgiftung ist aus meiner Sicht eben die Ursachentherapie heute überhaupt. Weil Giftstoffe sind einfach, die machen einfach vieles im Organismus. Ich meine, der Spruch, der kann ja nicht besser sein für den Darm, ne? Nicht die Mikrobe macht die Krankheit, sondern das Milieu letztendlich. Das Milieu im Darm ist halt entscheidend. Und wenn jemand total quecksilberbelastet ist, dann ist es halt sehr, sehr schwierig, auch so eine SIBO oder was auch anderes auch in den Griff zu bekommen. Und da sind wir halt immer am Kämpfen so ein bisschen, weil Entgiftung ist ein klares Thema, dass man es machen muss, aber auch ein sehr schwieriges Thema, es dann auch wirklich anzugehen. Und so bin ich jetzt dran, nach und nach da immer noch die Therapien weiter zu optimieren. Dazu machen wir natürlich ganz viele andere Therapien in der Praxis. Es ist ja auch eine Hausarztpraxis, das darf man nicht vergessen, also je nachdem, was dann eben auch gerade nötig ist.
Ja, Entgiftung ist definitiv ein Riesenthema, unter anderem, weil wir halt auch viel mehr mit Giftstoffen zu tun haben, die wir vielleicht gar nicht als Giftstoffe interpretieren. Alles, was wir an Parfümen und sonstigen chemischen Beistoffen in den ganzen Sachen haben, sind ja auch quasi, müssen auch entgiftet werden in unserem System. Plus immer mehr Menschen Darmprobleme, Leaky Gut, erhöhte Durchlässigkeit. Das heißt, diese Problemstoffe kommen auch leichter in unseren Körper. Wo würdest du denn sagen, welche Giftstoffe sind denn im Moment wirklich so die, wo du durch die Bank weg am häufigsten siehst, die Probleme machen?
Man kann sie ja nicht immer hundertprozentig identifizieren. Oftmals sind sie ja auch nicht so einfach nachweisbar. Es gibt ja viele Gifte, die kannst du sehr gut nachweisen, wie zum Beispiel Schwermetalle. Ne, da haben wir eine gute Diagnostikmöglichkeit dafür. Aber es gibt super viele Umweltgifte, Industriegifte, die du auch in diesen Konzentrationen gar nicht nachweisen kannst. Das sind ja Mikrodosierungen, die du jeden Tag abbekommst letztendlich. Und so richtig nachweisen kannst du sie nur in Spezialnachweisverfahren. Zum Beispiel, wenn du eine Blutwäsche machst, eine Apherese und schickst den Filter ein, da findest du oftmals Umweltgifte, die du sonst einfach gar nicht nachweisen kannst. Unabhängig davon gibt es natürlich ein paar Klassiker, die einfach immer wieder vorkommen, ne, die auch ursächlich sind für dieses ganze Thema. Und da würde ich halt schon sagen, wenn wir jetzt spezifisch, und das wollen wir ja heute auch machen, uns so ein bisschen auf den Darm natürlich konzentrieren, dann glaube ich schon, dass Quecksilber eine ganz, ganz große Rolle spielt, weil Quecksilber als fettlösliches Schwermetall hat eben auch noch die Eigenschaft, den Darm schneller zu durchdringen. Es ist fettlöslich, es kann also durch Zellmembranen schneller durchgehen und es setzt sich oftmals in die unteren Schichten des Darms auch rein. Das heißt, am Ende ist dann nicht nur die Schleimhaut belastet, sondern auch das Darmnervensystem, das enterische Nervensystem, was dann auch ganz oft verantwortlich ist für Reizdarmsymptomatik, für ein schlechtes Bauchgefühl. Unser enterisches Nervensystem kommuniziert ja auch, ne, mit unserem Darmimmunsystem und unserer Darmflora. Das heißt, es vermittelt uns auch ein Gefühl dafür, was wir vertragen und was wir eben nicht vertragen. Und viele Menschen haben da Probleme, das dann wirklich zu wissen, herauszufinden, das ganze intuitive Essen, das geht da in die Knie. Das ist ein Toxin, was ursächlich verantwortlich ist, was auch dazu führt, es kommt auch noch mit dazu, dass man bei Quecksilberbelastung auch andere Sachen nicht mehr so richtig entgiften kann. Das zweite ist Kontrastmittel von MRT, sehe ich als Riesenproblem an, wird 2,4 Millionen Mal pro Jahr verabreicht. Na, wenn man den ganzen ambulanten und stationären Sektor mit dazu nimmt. Und es wird uns ja immer gesagt, dass man nach einem Liter Wasser das ganze Zeug wieder draußen hat. Das ist das, was die Radiologen sagen. Und dann ist aber 2017 in Nature eben doch eine Studie erschienen, die gesagt hat, dass Gadolinium eben doch im Organismus abgelagert wird, also Kontrastmittel. Und da wissen wir einfach um die Leberbelastung, die das Ganze macht. Und die Leber ist halt im Verdauungsprozess absolut entscheidend. Gilt aber auch als Schwermetall beziehungsweise als toxisches Metall. Das sind so die zwei aus dieser Gruppe, wo ich sagen würde, die treffen wir relativ häufig. Dann haben wir natürlich aber auch Giftstoffe, die einfach hormonähnliche Wirkungen haben, ne? Wie Phthalate, Organozinverbindungen, Bisphenol A und so weiter. Diese ganzen Sachen haben oft progesteronähnliche Wirkungen und östrogenähnliche Wirkungen. Und da wissen wir, dass sich das einerseits auf den Darm auswirkt, andererseits aber auch ein nicht funktionierender Darm dann wiederum verantwortlich ist für Hormonstörungen. Also da beißt sich so ein bisschen die Katze in den Schwanz, weil du einfach gar nicht mehr weißt, wo es wirklich angefangen hat und wo es aufhört. Als Beispiel, wenn die Östrogen- und Progesteronartige Wirkungen haben, dann weiß man, dass beim Zyklushochstand, immer wenn die Hormone hoch sind, mehr Zucker über die Schleimhäute ausgeschieden wird. Und damit kannst du zum Beispiel dann einfach mal einen Candida-Pilz wieder in die Höhe treiben. Deswegen gibt es dann auch eben Darmbeschwerden, die so zyklusabhängig sind. Also die wirken auch besonders fies auf unseren Körper ein. Ansonsten gibt es ganz, ganz viele andere Sachen. Glyphosat ist ein mega Beispiel, was ein Gift ist, was den Darm natürlich belastet. Deutschland hat sich ja enthalten, ganz feige bei der Abstimmung. Also das wäre auf jeden Fall was gewesen, wo man hätte Nein sagen müssen. Man darf es ja jetzt weiterhin verwenden. Das ist sehr, sehr krass aus meiner Sicht, weil es eine sehr, sehr starke antibakterielle Wirkung hat und damit unserem Darm einfach von der Flora schadet. Es wird aber halt standardmäßig eingesetzt. Roundup, also Glyphosat, ist das Pestizid überhaupt. Es wird einfach überall eingesetzt. Und da muss man einfach wissen, wenn man sowas nicht wegbindet, diese Gifte, dann muss ich damit rechnen, dass meine Darmflora sich negativ verändert. So gibt es ganz, ganz viele verschiedene Gifte. Da könnten wir eine ewig lange Liste aufzählen. Ist ja auch immer die Frage, was ist denn bei dir im Individualfall einfach entscheidend? Ja, da braucht man halt mal eine Toxinanamnese. Mit was komme ich oft in Kontakt? Hatte ich Amalgam im Mund und so weiter? Und dann kann man das relativ gut rauskriegen und dann muss man halt ein standardisiertes Entgiftungskonzept einfach fahren.
Wo würdest du sagen, kriegen die meisten ihr Quecksilber neben dem Amalgam her oder ist Amalgam wirklich absolut Nummer eins?
Wir haben beides. Wir machen ja die Haaranalysen und wir haben ja dann standardmäßig auch den Anamnesebogen mit dabei. Das gucken wir uns ja auch an. Da fliegen ja hunderte von Analysen rein. Deswegen haben wir so ein bisschen Statistik. Wo kommt es jetzt wirklich her? Wir sehen ja, haben wir da einen gestörten Mineralstofftransport? Also haben wir Quecksilberzeichen? Haben wir auch direkt Quecksilber nachweisbar? Ne? Und ich würde mal sagen, es ist eher nicht so, dass die Menschen sehr viel Quecksilber über die Ernährung zuführen. Das mit dem Fisch, das ist inzwischen schon echt ins Bewusstsein so ein bisschen gelangt, ne? Also alles, was aus dem Fisch kommt, ist ja organisches Quecksilber, Methylquecksilber auch genannt. Und organisches Quecksilber kann im Darm hervorragend im Körper aufgenommen werden. Leider. Ne? 97,5% ungefähr vom organischen Quecksilber wird aufgenommen über die Schleimhäute. Dann kommt es ins Blut, dann geht es ins Gehirn. Im Gehirn wird es zu anorganischem Quecksilber umgewandelt, also demethyliert, und dort lagert sich es dann ab und dann kriegst du es letztendlich nicht mehr raus. Und so geht es mit allen Zellen, es wird immer so deponiert. Wenn also Fisch vermehrt zugeführt wird, brauchen wir auf jeden Fall ein gescheites Bindemittel, um das Methylquecksilber direkt wegzubinden, damit es gar nicht in den Körper kommt. Aber das sind nicht so viele, wie man denkt. Ja, das sind vielleicht so 10-15% der Analysen. Die meisten, die ein indirektes Quecksilberbelastungszeichen haben, also wo wir charakteristische Mineralverschiebungen dann auch sehen, ist lustig, weil wir gerade heute den zweiten Teil von Haarmineralanalyse-Seminar hatten. Das passt jetzt sehr, sehr gut ins Bild. Die meisten haben das tatsächlich einfach ohne eine Anamnese zu haben. Ja, es sind super viele dabei, die einfach auch ankreuzen. Ich hatte nie Amalgam in den Mund reingesetzt bekommen und habe trotzdem alle Zeichen dafür. Und da müssen wir einfach davon ausgehen, dass ganz, ganz viel vom Quecksilber auch über die Mutter einfach übertragen wird. Über die Plazenta. Cutler, der sich ja viel mit dem Thema Schwermittelausleitung beschäftigt hat, sagt, dass bis zu 50% vom gelösten Quecksilber auch über die Plazenta übergehen können. Wir wissen es nicht ganz genau. Wir haben da keine klare Studienlage dazu. Aber es ist auf jeden Fall nicht null. Also das ist sicher. Deswegen, wenn die Mama Amalgam im Mund drin hatte, und das war ja Standard, es gibt ja
Ubiquitär überall, ja.
50-Jährige, die kein Amalgam im Mund drin hatte, dann kann man schon davon ausgehen, dass man da auch was abbekommen hat. Oder wenn man es eben selbst drin hatte, die schlimmsten Verläufe, die ich sehe bei den Patienten, das sind die Leute, die Entgiftungsstörungen haben, angeboren, zum Beispiel HPU oder Glutathion-Transferase-Mangel oder ein Schilddrüsenproblem, die dann schon in der jungen Kindheit tatsächlich Quecksilber in den Mund gesetzt bekommen haben, so die letzte Generation, wo das noch standardmäßig gemacht wurde. Und das sind wirklich, das sind die schlimmsten Verläufe. Also da findest du praktisch keinen ohne eine Autoimmunerkrankung, ohne SIBO natürlich logischerweise, weil auch da das Milieu einfach nicht in Ordnung ist. Da kommt's, es muss nicht mal selbst absichtlich irgendwie in den Körper reingefahren werden, damit du es findest. Und Quecksilber ist halt eins der toxischsten Gifte überhaupt.
Ja, du hast noch einen wichtigen Punkt angesprochen. Die Entgiftung ist ja extrem individuell. Ja, das heißt, die Belastung, die du ausgesetzt bist, sagt ja noch lange nicht, ob das quasi in dir hängen bleibt. Ich denke, Bundeskanzler Schmidt ist wahrscheinlich ein immer gutes Beispiel, der vermutlich wahrscheinlich eine gute Entgiftung hatte, als Kettenraucher. Und genau, da ist es halt dann teilweise nicht fair verteilt, dass Menschen, die eigentlich verhältnismäßig gesund gelebt haben, halt dann trotzdem dann schon Probleme bekommen haben. Was ist für dich so ein Standardprozess, wenn du eine Belastung mit Toxinen vermutest? Was würdest du bei den Patienten neben der Anamnese testen? Es gibt ja sehr unterschiedliche Tests auf Schwermetalle. Wir haben uns da schon mal so privat darüber unterhalten. Aber vielleicht hier nochmal für den Podcast, was für Unterschiede gibt es und wo siehst du die Vor- und Nachteile davon?
Das Thema ist ein bisschen kritisch zu betrachten, weil es ja auch in der allgemeinen Wissenschaft eben auch ein sehr, sehr schwieriges Thema ist, muss man klar sagen. Also wenn du schulmedizinisch diagnostizieren möchtest, zum Beispiel auf eine Quecksilberbelastung, dann wäre die Standarddiagnostik der Basalurin. Das heißt, du schickst einfach Urin ein, ohne dass du den Urin in irgendeiner Weise stimuliert hast, dass da überhaupt Schwermetalle reinkommen. Jetzt muss man halt wissen, Schwermetalle sind Speichergifte. Die werden also in den Zellen abgelagert, die lagern sich bevorzugt auch in dem Bereich der Mitochondrien ab, also der Energiekraftwerke, und stören dort auch die Energieproduktion. Du findest die also nicht immer im Blut und im Urin. Wenn du die da findest, ohne dass du die stimuliert hast, ist es immer kein gutes Zeichen, weil das heißt einfach, dass da sehr, sehr viel im Körper drin ist. Das ist das Problem dabei. Ich mache ja standardmäßig verschiedene Tests, logischerweise, und ich habe ja auch meinen täglichen Kampf mit Versicherungen, das kennst du ja wahrscheinlich auch, mit der Kostenübernahme von solchen Sachen. Und die Versicherungen sagen, dass nur der Basalurin-Test zählt. Wenn ich da also nichts finde, dann übernehmen die keine Ausleitung von Schwermetallen. Mhm. Wenn ich dann aber einen stimulierten Test einschicke, wo ich also provoziere, dass Schwermetalle reinkommen, indem ich vorher eine Infusion zum Beispiel gebe, und finde dann da Quecksilber oder andere Schwermetalle, und die sind ja da, also ich meine, das ist ja schwarz auf weiß, der Laborbefund, dann sagen sie, das wäre das falsche Testverfahren und deswegen können wir es so nicht nachweisen und bezahlen es auch nicht. Klassiker. Das heißt, es ist nur anerkannt, den Basalurin zu machen. Wenn du da nichts hast, sollst du angeblich schwermetallfrei sein. Und das ist natürlich Schwachsinn, weil wir haben das ja in den Zellen drin. Deswegen müssen wir jetzt irgendwie schauen. Wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Entweder wir stimulieren die Zellen, dass sie das freisetzen, einen sogenannten Chelat-Test. Chelate sind Stoffe, die Schwermetalle binden, ne? Also wie eine Krebsschere, da kommt auch das Wort her, umgreifen. Und da gibt's Chelate, die machen das fest von beiden Seiten. Das sind die richtigen Chelate, die guten. Es gibt welche, die machen es nur von einer Seite. Zum Beispiel Chlorella-Alge ist ein Halbchelat, macht es nicht sicher. Deswegen bin ich kein Fan von Chlorella-Gaben. Und dann können wir die geben als Infusion. Und dann gucken wir einfach 2 Stunden später, wie viel landet im Urin drin. Das ist ein provozierter Chelat-Test. Das Problem dabei bei diesen Tests ist, dass du dich nicht darauf verlassen kannst, dass der Organismus in dem Moment auch wirklich gut ausgeschieden hat, Schwermetalle. Das ist einfach das Thema. Beispiel, eine Frau, die Schilddrüsenunterfunktion gleichzeitig hat, entgiftet schlechter als eine Frau, die gut eingestellt ist von der Schilddrüse. Das ist das Problem. Du weißt also nie, wie hoch hätte denn der Wert jetzt im Verhältnis zu was sein müssen. Und wenn du diese Tests hintereinander durchführst, ja, immer wieder, kriegst du teilweise sehr, sehr unterschiedliche Ergebnisse. Das heißt, du siehst zwar das, was drin ist, du weißt aber nie, wann ist nichts mehr drin im Organismus. Das ist das Problem. Du kannst also 100-mal hintereinander in die Infusion geben, ist eine Geldmaschine ohne Ende für Ärzte, nutzen auch manche leider so aus. Und du weißt dann aber trotzdem nicht, ist noch was drin. So, und die zweite Möglichkeit, die du hast, wenn du von Schulmedizin, wenn du die nicht machen willst, Basalurin, musst du schauen, hast du ein indirektes Zeichen dafür, dass das Quecksilber in der Zelle irgendwas macht mit dem Transport. Und deswegen verwenden wir halt standardmäßig die Haarmineralanalyse. Das ist zwar wissenschaftlich null anerkannt in dieser Hinsicht, aber wenn man sich die Studie anguckt, die das RKI dabei heranzieht, um die Haarmineralanalysen fertig zu machen, dann muss man sagen, dass das eine Studie ist mit 8 Testpersonen. Das war's. So, und wir haben jetzt inzwischen hunderte von Analysen gemacht zu dem Thema und wir vergleichen diese Analysen mit Chelat-Tests, mit Anamnesen und das hat Cutler auch gemacht. Deswegen haben wir auch hier keine sichere Diagnostik. Das würde ich auch nie behaupten, dass eine Haaranalyse eine sichere Diagnostik ist. Aber es ist eine, aus meiner Sicht, wenn man es ganzheitlich interpretieren kann, eine sehr, sehr gute Diagnostik, um zu schauen. Du siehst nicht, habe ich kein Quecksilber mehr drin, aber du siehst, stört es noch in den Zellen? Wie lange muss ich noch ausleiten? Und deswegen finde ich die Kombination aus dem Chelat-Test und einer Haarmineralanalyse einfach sehr, sehr gut. Besser geht's eben nicht. Wir haben eben keine bessere Diagnostik dafür.
Was für Verbindungen siehst du von Quecksilbervergiftungen zu Darmproblemen? Es hält sich ja auch immer wieder, dass wenn wir einen Candida-Pilz haben, dass der Candida-Pilz ja gar nicht quasi schlecht ist oder beziehungsweise keine Funktion hat, sondern man sagt ja auch, eventuell ist der Pilz genau dafür da, um mit den Schwermetallen besser umzugehen.
Ja, das ist so ein Spruch, den viele Heilpraktiker sagen, wenn Naturheilkunde relativ oft sagt, dass der Candida-Pilz eine Art Binder ist von Schwermetallen, von Quecksilber. Es stimmt, aber es ist falsch interpretiert worden, die Daten, die wir dazu haben. Wir haben Daten dazu, dass du, wenn du Quecksilberbelastungen hast, du mehr Biofilm im Darm hast, okay? Dazu haben wir Studien. Also wenn du untersucht hast, du gibst Quecksilber, das war jetzt bei Ratten in dem Fall die Studie, und du guckst, was passiert mit dem Biofilm, also mit der Ansammlung von Bakterien, von Mikroorganismen, von Candida in einem Film zusammen, was passiert damit? Dann sehen wir, dass die Bakterienzahl zunimmt, dass die Candida-Zahl zunimmt und dass die Dicke des Biofilms insgesamt zunimmt. Deswegen hat man immer gesagt, der Candida bindet Schwermetalle. So rum würde ich es gar nicht sehen. Also das jetzt zu betrachten als eine Reaktion des Körpers, um sich selbst zu schützen, wäre ein bisschen doof, weil der Körper möchte ja nicht Fremderreger, die in dieser Zahl nicht da sein sollen, die möchte er ja eigentlich gar nicht zulassen, weil er immer die Gefahr hat, auch von der Infektion, und der Körper möchte sich ja selbst schützen. Ich würde eher sagen, dass es eine Reaktion ist, dass wir ein anderes Milieu kriegen im Darm und wir deswegen bestimmte Mikroorganismen mehr bilden. So würde ich es analysieren. Das hat natürlich dann schon seine Auswirkungen, also so ist es nicht. Ein Candida-Hochwuchs, Blähbauch, Verstopfung, Rückenschmerzen, ganz typisch für den Candida, weil der sich ja ganz oft im letzten Teil vom Dickdarm auch aufhält. Das ist ein Riesenproblem. Immunschwäche, die ganzen Allergien, die ganzen Sofortallergien, Pollen und so weiter. Das kann alles mit Candida zusammenhängen. Nur muss man halt sehr vorsichtig sein, wenn man den Candida therapiert, weil man dann natürlich auch wieder Reaktionen auslöst und sozusagen mehr Schwermetalle freisetzt. Ist nicht ganz richtig so formuliert, aber es hängt auf jeden Fall zusammen und wir haben auch Studien zu dem Thema, ja.
Ja, was man bei Candida auch noch ganz oft sieht, die produzieren ja auch jede Menge Alkohole zum Teil, dass halt einfach beziehungsweise die Leber eine massive Mehrbelastung durch solche Pilze nochmal erfährt. Absolut. Was ist deine Erfahrung zwischen Histaminintoleranz, Quecksilber? Gibt es da für dich eine Verbindung?
Absolut, klar, weil wir ja auch eine Verschlechterung des gesamten Milieus bekommen. Ne? Das ist aber bei jedem Menschen ein bisschen anders. Das habe ich festgestellt. Also jeder Mensch reagiert ja anders. Das wirst du auch kennen. Du hast einen, der ist immer SIBO und du hast einen, der hat immer Candida als Beispiel. Ne? Die unterscheiden sich ja irgendwie so ein bisschen. Es gibt zwar mal so die ein oder andere Mischform, aber man kann das schon relativ klar differenzieren, was ich so sehe. Und so gibt es eben auch den Menschen, der auf eine vermehrte Quecksilberbelastung oder allgemein eine Toxinbelastung im Darm einfach mehr histaminbildende Flora bildet. Das ist ganz einfach. Und die können richtig schnell hochwachsen, aber nicht ohne. Also da kann richtig, richtig viel Histamin produziert werden innerhalb von kurzer Zeit. Ja. Nicht vergessen, wir haben eine Verdopplungszeit von Bakterien, die teilweise bei 20 Minuten liegt. Und wenn man das mal rechnet, wie schnell sich Bakterien verdoppeln, was da abgeht im Darm, da ist richtig Wachstum und Leben unterwegs, was da passiert. Und dann können natürlich auch richtig viele Stoffwechselprodukte gebildet werden. Ganz typisch beim Candida natürlich der Alkohol, ja, weil er ja einen Gärungsprozess sozusagen einleitet. Alkohol ist ja nichts anderes als vergorener Zucker, wenn man es so möchte. Und davon lebt er ja sehr, sehr gerne. Es gibt aber auch andere wie Wasserstoffbakterien, wo du dich ja mehr mit beschäftigst, oder auch Methan. Das kann schon richtig, richtig schnell gehen. Und da ist Quecksilber der Haupttreiber. Das liegt aber am Quecksilber jetzt nicht nur an dem Stoff selbst, sondern dass Quecksilber eben auch dazu führt, dass du den Rest an Schadstoffen einfach schlechter ausscheiden kannst, weil deine Entgiftungsenzyme blockiert werden. Zum Beispiel Glutathiontransferase in der Leber, also ein Enzym, was ja für unsere eigene, körpereigene Entgiftung wichtig ist, das wird eben zum Beispiel durch Quecksilber blockiert. Auch die Umwandlung von Schilddrüsenhormonen von T4 in T3 wird in der Leber über Quecksilber blockiert. Deine Entgiftung stagniert einfach insgesamt. Das ist das Thema dabei. Und dann hast du einfach ein schlechteres Milieu im Darm.
Wie unterstützt du denn, das ist jetzt natürlich eine sehr allgemeine Frage, das könnten wir über Stunden erörtern, wie unterstützt du die Entgiftung, beziehungsweise was für Bindemittel gibt es, welche findest du gut, welche findest du nicht gut? Du hast Chlorella angesprochen. Chlorella ist ja so sehr en vogue, ja. Viele nutzen das, viele empfehlen das. Ist auch tatsächlich eine Frage, die ich mir noch aufgeschrieben habe zu dem Thema. Ja, was sind da deine Highlights und was würdest du sagen, sind No-Gos?
Gut, ich habe mich natürlich zu dem Thema Bindemittel halt echt hardcore eingelesen, ne? Das muss man ganz klar sagen. Also ich habe da, was weiß ich, wie viele Stunden dazu verbracht. Es ist ja super schwierig, erstmal die ganzen Bindungsprofile überhaupt rauszukriegen von den einzelnen Stoffen. Okay. Chlorella an sich ist kein schlechter Stoff. Ja, es wird nur oft falsch angewendet, ist das Problem dabei. Weil du musst ja bedenken, Chlorella ist ein Halbchelat. Wir haben also eine Schwefelgruppe, eine Schwefelwasserstoffgruppe. Damit du ein Quecksilbermolekül binden kannst, musst du es ja irgendwie wasserlöslich machen. Ne? Es ist ja fettlöslich, Quecksilber, und du musst es jetzt irgendwie wasserlöslich machen, sonst kannst du es nicht ausscheiden. Das geht einfach nicht. Ja? Wenn du es wasserlöslich machst mit einem Chelat, kannst du über die Niere ausscheiden beispielsweise. Wenn du Chlorella nimmst, dann bindest du diese eine Schwefelgruppe dran. Du machst es damit wasserlöslich. Das Problem ist aber, dass das Chlorella natürlich nicht nur Quecksilber bindet. Das Chlorella bindet auch andere, teilweise auch Mikronährstoffe und vor allem aber auch andere Schwermetalle und andere Giftstoffe. Das Chlorella-Molekül schwimmt also jetzt mit dem Quecksilbermolekül durch dein Blut und denkt sich irgendwann, hey, da drüben ist was anderes, das gefällt mir besser, da schwimme ich jetzt mal rüber und lässt das Quecksilber los. Und das ist das Problem, du hast halt die Gefahr von Umverteilung von Quecksilber mit dem Chlorella. Und das ist auch was wir häufig rückgemeldet bekommen, dass Leute sagen, ich habe das jetzt genommen, ich habe mich erstmal besser gefühlt, weil sofort erstmal der Schwermetalldruck abnimmt. Und dann im Verlauf habe ich irgendwie Kopfschmerzen entwickelt und Hirn ist irgendwie duselig, also Brain Fog und so weiter, die ganzen Symptome, ME/CFS auch häufig als Folge. Und dann habe ich das Problem, dass das Zeug im Gehirn ist. Und da will ich es halt auf keinen Fall haben. Man kann mit Chlorella entgiften, dann muss man es aber richtig machen. Okay, mir richtig heißt, ich muss ausreichend viel Chlorella nehmen. Und das hat der Klinghardt ja in seinen Protokollen auch so runtergeschrieben. Nur macht das irgendwie keiner so in den Dosierungen, weil du es einfach nicht aushältst. Das ist einfach too much. Damit du die richtige Dosierung hast an Chlorella, weil wenn du irgendwo loslässt, muss da schon wieder das nächste Chlorella-Molekül rumschwirren, damit es direkt wieder gebunden wird. Dann bräuchtest du 40 Gramm am Tag. Und 40 Gramm, das sind halt 13 Teelöffel oder 100 Presslinge. Und die musst du auch noch über den ganzen Tag verteilt nehmen, weil sonst geht der Spiegel ja immer wieder runter. Wenn man das so macht, ist das bestimmt keine schlechte Methode. Das sage ich auch immer dazu. Das
Problem ganz klar, an der Stelle ist allerdings auch keine Therapieempfehlung von deiner Seite aus erstmal hier, ne? Vermute ich mal.
Das ist keine Empfehlung, das zu tun. Nee,
natürlich ja.
Nicht. Ja. Nee. Das ist einfach too much. Die meisten kriegen auch Sodbrennen und vertragen es gar nicht. Die meisten kriegen auch das Problem, wenn sie jetzt Chlorella einnehmen, dass sie im Magen Quecksilber auch freisetzen. Ne? Dann funktionieren auf einmal die Magendrüsen wieder. Und dann produzieren die natürlich Magensäure ohne Ende und kriegen Sodbrennen. Ne? Ganz klar, so okay. Magendruck und so weiter. Und deswegen ist es auch mit den hohen Dosierungen einfach sehr schwer umsetzbar. Deswegen finde ich Chlorella einfach von der Handhabung schwer. Von der Idee her ist es mit Sicherheit nicht falsch, das so zu tun, aber von der Handhabung ist es fast unmöglich, muss man einfach so sehen. Also ich kenne keinen, der das Protokoll so durchzieht. Die meisten gehen dann irgendwie auf 3 Presslinge morgens, mittags und abends und das ist halt falsch. Da machst du halt mehr kaputt, als du dann richtig machst. Deswegen brauchen wir Bindemittel, die wirklich fest binden. Ne? Und bei Quecksilber ist aus meiner Sicht das Chitosan einfach das beste Bindemittel. Das gibt's in einer veganen Variante. Gibt's 2 vegane Varianten. Es gibt Schimmelpilz-Chitosan. Das finde ich nicht so geil, weil da muss ein Allergiehinweis drauf. Ne, wegen Schimmelpilzallergiker. Mhm. Es gibt es aus Austernpilzen. Allerdings muss man dazu sagen, dass aus Austernpilzen, wir sind noch in der Recherche drin im Moment, weil wir das vielleicht auch mal so bauen wollen, aber aus Austernpilzen ist das Bindungsprofil wahrscheinlich nicht das gleiche. Das ist das Problem dabei. Ne, es ist wahrscheinlich schlechter. Und deswegen muss man es eben aus Krebstieren nehmen, aus Krebsschalen nehmen. Es geht nicht anders im Moment. Finde ich aber ein Top-Produkt. Einzige, wo man aufpassen muss, Krebstierallergiker, der darf nicht. Mhm. Selbst bei Histaminintoleranz wird Chitosan tatsächlich ganz gut vertragen, was ich auch nicht erwartet hätte. Ich sag mal so 90% vertragen es gut. Ich hätte jetzt eher damit gerechnet, dass mehr reagieren, ist aber nicht der Fall. Und Chitosan ist ein Gallensäurebinder. Und da hast du einfach den Vorteil, dass du die fettlöslichen Schwermetalle, die sind ja drin in der Galle, ganz klar, dass du das einfach mit wegbindest. Ja, und wir haben dann natürlich auch getestet, bindet es irgendwelche schlechten Sachen weg, wie zum Beispiel Vitamin D, und das haben wir eben nicht feststellen können. Weil wir geben ja auch nur 3 Kapseln am Tag, damit kannst du ja niemals die ganze Galle wegbinden, das ist ja unmöglich von der Menge her. Das heißt, wir kriegen auch da nicht alles an Quecksilber gebunden, aber wir haben auf jeden Fall die Möglichkeit, wenn wir das direkt zu dem Nahrungsmittel mit Quecksilber auch dazu nehmen, haben wir auf jeden Fall die Möglichkeit dann, dass das Quecksilber weniger wahrscheinlich in den Körper reinkommt. Und darum geht es einfach, ist für mich da das beste Bindemittel.
Das heißt, du verhinderst quasi mit dem Chitosan eine Revergiftung. Aber wenn jetzt quasi wirklich jemand eine Quecksilbervergiftung oder Belastung hat, aus dem Gewebe und so weiter, reicht das wahrscheinlich nicht ganz.
Nein, Chitosan bindet nur ausschließlich im Darm. Es wird nicht aufgenommen, ist ja auch nur ein Gallensäurebinder, soll ja nicht aufgenommen werden, macht ja irgendwie auch Sinn. Wenn du wirklich Quecksilber aus den Zellen rausholen willst, dann musst du komplett nach Cutler-Protokoll ausleiten oder mit Chelat-Infusion oder was auch immer. Es gibt kein Mittel, was hingeht und das Quecksilber aus der Zelle rausholt und gleichzeitig zur Ausscheidung bringt. Es gibt schon Mittel, die das aus der Zelle rausholen, aber da haben wir wieder das Problem, dass die wieder zwischendrin auf dem Weg eben loslassen können, das Quecksilber, und du wieder eine Gefahr der Umverteilung hast. Ne? Zum Beispiel Alpha-Liponsäure, das ist Klassiker im Cutler-Protokoll, die RS-Alpha-Liponsäure, also das Racemat, gibt es 3 verschiedene Formen, deswegen sage ich es nochmal dazu. Und die Alpha-Liponsäure kann auch ins Gehirn gehen, kann Quecksilber dort rausholen, aber setzt halt auch sehr, sehr viel frei, ohne dass es dann gebunden ist. Das heißt, du musst schon, wenn du Quecksilber raushaben willst, nach einem definierten Protokoll genau sagen, ich gebe kleine Dosierungen von Alpha-Lipon, von DMPS, von anderen Chelaten, und die gebe ich halt über längere Zeiträume in eine genau definierten Zeitabständen. Wenn du eine Chelat-Infusion zum Beispiel machst, dann gibst du die 100-fache Dosierung, wie du beim Cutler-Protokoll anfängst, auf einmal. Und da reagieren die Leute auch. Da kannst du die Leute auch mit abschießen, ohne Frage. Also deswegen finde ich, dass ein Cutler-Protokoll immer noch, es ist eine super aufwendige Variante, gar keine Frage. Es gibt Leute, die ein Jahr oder länger Cutler-Protokoll machen müssen. Aber es ist eine Methode, die wirklich richtig, richtig gut funktioniert. Wir haben sensationelle Ergebnisse im Cutler-Protokoll hier in der Praxis, wo die Leute wirklich von nicht mehr lebensfähig, von bettlägerig bis auf wieder komplett arbeitsfähig kriegst mit den kleinen Dosierungen. Es dauert lange, aber du siehst, es wird von Woche zu Woche wird es 2-3% besser, und auch die ganze Bauchproblematik löst sich schneller, wenn Schwermetalle draußen sind.
Ja, das klingt logisch. Ja, du hast ja immer auch das Problem, wenn du zu viel gleichzeitig löst, die Engstelle wird dann letzten Endes, ja, meistens die Niere, schätze ich mal, oder? Die Nieren, weil da genau. Ist dann das Nadelöhr, wo es raus muss.
Genau, deswegen steht ja auf den ganzen Chelat-Infusionen auch drauf, dass man vorher die Nierenfunktion testen muss. Darf man gar nicht. Man muss auch vor einer Chelat-Infusion immer eine Baseninfusion laufen lassen, dass der Körper dass die Niere basisch ist, weil es sonst Probleme gibt. Deswegen bin ich kein Fan von Chelat-Infusionen, zum Beispiel bei Kontrastmittelausleitung, bei Gadolinium-Ausleitung. Das geht nur mit Infusion, das funktioniert nicht mit Cutler-Protokoll. Hast du oft das Problem, dass du 3-4 Ausleitungsinfusionen machst und dann macht die Niere zu. Dann merken die Leute, wie es anfängt zu drücken in der Niere. Und das ist natürlich das Schlechteste, was passieren kann, weil du dir ja sozusagen die Mülltonne zumachst. Du kannst ja nicht mehr, wenn die Niere dann einmal zu ist, genauso auch der Darm ist auch ein Ausscheidungsorgan, wenn das einmal zu ist, kannst du nicht mehr richtig entgiften, das ist das große Problem. Du musst immer schauen, langsam entgiften, langfristig entgiften, sicher entgiften. nicht irgendwelche Wunderentgiftungsmittel nehmen. Die sind ja auf dem Instagram-Markt sehr, sehr beliebt, weil du kannst halt auch viel damit kaputt machen.
Wie stehst du zu Zeolit? Ist ja auch ein Produkt, was sehr, sehr viel eingesetzt wird.
Zeolit hat draufstehen, dass es Schwermetalle ausscheidet, das macht es aber fast gar nicht. Wenn wir uns da das Bindungsprofil angucken, haben wir ganz minimale Quecksilber- und Aluminiumausleitungen dabei. Also es macht vielleicht 5% aus, ne, der Wirkung von Chitosan bei Schwermetallen jetzt. Ich habe die Daten mal rausgesucht, habe sie jetzt nicht auswendig parat. Aber Zeolit setzen wir auch ein, das setzen wir aber mehr ein zur Bindung von Ammoniak und Histamin. Weil da hat es halt ein richtig gutes Bindungsprofil, gerade wenn man so einen vergorenen Bauch hat und das Gefühl hat, dass man von innen wie so vergiftet wird, auch bei Brain Fog und so weiter. Das sind ja oft Ammoniakbelastungen, sowas. Und die kann man über Zeolit sehr, sehr gut wegbinden. Man muss nur vorsichtig sein, weil es halt ein bisschen Verstopfung macht. Ja. Aber gerade wenn man so einen weichen Stuhlgang hat und man das Gefühl von Kluggern im Bauch hat, so ein Gärungsding, da ist es echt auch eine Top-Variante. Es ersetzt aber nicht das Chitosan, das muss man wissen dabei.
Ja. Was wäre deine Empfehlung für Bindung der Lipopolysaccharide, LPS, gifstofftragende Bakterien?
Gibt es zwei Möglichkeiten, entweder du arbeitest mit Aktivkohle tatsächlich, ne? Das ist ja eine Bindungsmöglichkeit, aber Aktivkohle bindet halt richtig viel auch an Mineralien weg, da muss man wirklich aufpassen. Ich mache es tatsächlich so, dass ich in dem Fall das Zeolit-Bentonit-Mischung nehme und dosiere es einfach höher. Gleichzeitig nehme ich Aktivumin mit rein, also Huminsäuren, weil die nämlich noch das Glyphosat wegbinden. Und das Glyphosat ist ja die Ursache dafür, dass die Darmflora erst so schlecht geworden ist. Und dann nehme ich das regelmäßiger, also wirklich so alle drei Stunden. Und das funktioniert wirklich richtig gut. Da braucht man aber trotzdem oftmals dann auch noch so 3 Tage, bis man sich halbwegs wieder normal fühlt. Du meinst ja wahrscheinlich jetzt auch nach einem richtigen Magen-Darm-Infekt die Nummern. Genau. Und wenn es ein chronischer Infekt ist und du hast es mit dabei, dann brauchst du halt die Bindemittel langfristig in niedrigeren Dosierungen. Du musst halt einfach an die Ursachen da ran. Du musst halt auch, und das ist ja dein Spezialgebiet, deswegen konsultiere ich dich ja regelmäßig, du musst halt auch irgendwie antibakteriell arbeiten. Du kannst halt nicht einfach nur Milieu, funktioniert auch nicht.
Genau, du musst die LPS-Bakterien rausschmeißen, aber es ist natürlich auch mal ein Segen, wenn du quasi erstmal so ein bisschen den Druck vom Kessel nimmst, ein bisschen Druck von der Schleimhaut und dann, finde ich das super, wenn man da mal bindend arbeitet. Und manchmal haben wir auch so sensible Patienten, die müssen einfach erstmal entlastet werden, bevor die überhaupt therapiefähig werden. Und das ist für mich der Punkt, wo ich dann so Bindemittel gerne im Vorfeld tatsächlich einsetze.
Ja.
Was sind von der Ernährung her und was sind Lebensweisheiten, die du dir angewöhnt hast, damit dein Giftstoffniveau, dein Schwermetallniveau möglichst niedrig bleibt?
Das ist auch für mich nicht ganz so einfach, das niedrig zu halten, weil man einfach überall in Kontakt kommt. Also ich habe einfach immer Chitosan und Aktivumin dabei. Das ist mal das Erste. Ja, weil ich will halt auch mal Sushi essen, es macht mir halt auch mal Spaß. Aber wenn du Sushi isst und du weißt das alles, was wir wissen, kannst du es eigentlich nicht mehr essen, mal ganz ehrlich. Ja, also weil du weißt einfach, was da reinkommt. Das heißt, ich habe das Zeug immer dabei, die Kapseln, und ich würde mir das einfach, wenn ich nicht weiß, was für eine Qualität es ist, würde ich mir das immer reinziehen. Das ist mal das Erste, okay? Dann würde ich aber generell damit auch dezidiert vorgehen, also mehr als einmal in der Woche, maximal zweimal in der Woche würde ich Fisch nicht empfehlen, dann würde ich lieber ein Omega-3-Supplement mit dazu nehmen, da bin ich einfach besser dabei. Dann auch allgemein Giftstoffbelastung, muss man natürlich sagen, kommt auch sehr, sehr krass aus schlechter Fleischqualität. Das ist auch was man total bedenken muss. Wir haben ein Antibiotika-gemästetes Tier da vor uns und was wir da an Fluorchinolonen uns reinziehen, das möchte ich gar nicht wissen. Also da sind schon ganz viele Giftstoffe drin. Es kommt maximal auf Qualität einfach an in Nahrungsmitteln. Qualität ist heute fast entscheidender als das, was ich esse, ja. Was ich esse, auch wichtig, wenn ich eine individuelle Unverträglichkeit habe, aber trotzdem Qualität entscheidet. Also wenn ich einen Basistipp gebe an Patienten, die keine Ahnung haben von Ernährung, dann ist es immer, sie gehen jetzt einfach nicht mehr beim Lidl einkaufen, sondern sie gehen jetzt, nichts gegen Lidl, jetzt keine Abwertung
der Marke,
sondern sie gehen jetzt einfach mal dort einkaufen, wo bessere Qualität der Standard ist, wo also nur Bio verkauft wird, idealerweise. Ja, das finde ich, ist ein guter Tipp. Dann habe ich mir angewöhnt, die Leber am Abend zu entlasten. Ich glaube, das ist eine total wichtige Sache. Ich denke, dass die Grundregel morgens wie ein Kaiser, mittags wie ein König und abends wie ein Bauer, die ist immer noch gut. Also die wird leider sehr, sehr wenig eingehalten, weil der Deutsche hat ja das komplett andersrum gemacht sozusagen.
Es ist gut. Morgens intermittierendes Fasten und dann abends wird's nachgeholt.
Genau, das ist was ich wirklich auch den Leuten tatsächlich, wovon ich wirklich abrate, dieses morgens intermittierende Fasten, nur um die Fastenphase zu haben, lohnt sich das einfach nicht, weil wir komplett außer auf unseren biologischen Rhythmus, was das Essen angeht, einfach kommen. Ja? Überleg dir mal, wie so ein Steinzeitmensch gelebt hat. Ja? Der war morgens aufgestanden, dann war der jagen, dann hat er gegessen, dann war das mittags, konnte der das noch essen, abends konnte der das schon gar nicht mehr essen. Das heißt, der ist abends eigentlich nur noch laufen gewesen, um sich sich irgendwie einen neuen Schlafplatz zu suchen. Und dann hat er nichts mehr bekommen abends. Deswegen macht es keinen Sinn, dieses intermittierende Fasten morgens. Dann machen es die meisten noch so, dass sie trotzdem den Kaffee trinken. Und dann wird es ja ganz falsch an der Stelle, weil ich dann nur Koffein, dann setze ich noch Giftstoffe frei, ohne irgendwelche Ballaststoffe im Körper drin zu haben. Das ist mit Abstand die falscheste Variante. Also das kann ich nicht empfehlen. Ich empfehle sowieso generell nur eine 12-Stunden-Fastenphase. Ich empfehle keine 16-8, weil sie einfach zu viele Nährstoffmängel schon haben, die Leute, und dann immer mehr in den Mangel hineinkommen. Ich finde wichtig, am Abend die Leberentlastung wenig zu essen, sich abends vorwiegend auf langkettige Kohlenhydrate zu stützen, Bindemittel am Abend nochmal zu nehmen, vielleicht Aminos am Abend nochmal zu nehmen, finde ich auch sehr, 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 sehr gute Variante, weil ich ja dann trotzdem mein Protein bekomme und es aber nichts mehr dafür tun muss, weil ich es nicht spalten muss. Und morgens mit Eiweiß anfangen. Also es ist immer so Klassiker, morgens mit Eiweiß anfangen, abends mit Kohlenhydraten aufhören. Also genau anders als viele Ernährungslehren, das sagen, schlank im Schlaf, nur mal mit Kohlenhydratverzicht am Abend. Die kann ich nicht verstehen, die kann ich nicht nachvollziehen. Es funktioniert genau 4 Wochen und dann schlägt es um. Das ist ein Klassiker. Das sind so die wesentlichen Regeln, dass man versucht, wirklich den Organismus von Schadstoffen und über die Leber zu entlasten, weil dieses Organ ist heute echt penetriert von allen Seiten.
Absolut, ja. Das tatsächlich, ich habe mich jetzt auch nochmal tief mit dem Thema Schlaf beschäftigt, und wir entgiften einfach im Schlaf, beziehungsweise das ist der Wunsch von unserem Körper, und wir können es halt das durch zu spät essen oder eben das falsche Essen ziemlich belasten. Ich persönlich bin eher da der deutsche Esser. Ich mache auch intermittierendes Fasten. Für mich funktioniert das gut. Aber das, was ich ganz extrem merke, ist, wenn ich zu spät gegessen habe. Das heißt, ich versuche bis circa 18 Uhr dann gegessen zu haben. Ich track immer meinen Schlaf, meine Erholungswerte. Und das funktioniert gut, wenn ich die Verdauung einigermaßen abgeschlossen habe, bis ich im Bett liege. Aber ich habe einen langen Praxistag.
Die meisten machen es halt anders, ne? Die meisten machen dann irgendwie, die sagen irgendwie, ich habe bis 12 Uhr jetzt nichts gegessen und deswegen haue ich mir halt am Abend dann alles rein. Und das ist halt einfach, der Schlaf ist halt sehr schlecht dann, wenn ich so viel gegessen habe.
Nährstoffthema ist natürlich klar. Ich versorge mich mit Supplements, ich messe regelmäßig. Das sind natürlich alles Dinge, die ich auch für meine Patienten mit beachte. Aber ansonsten hast du natürlich recht, dass sie dann in den 2 Mahlzeiten oder was eher wahrscheinlich auf schnell verfügbare Energie zurückgreifen.
Ja, ist auch ein bisschen Stressthema, weißt du, hast den ganzen Tag auch viel zu tun und am Abend willst du dann halt dich irgendwie runteressen sozusagen, dein Level ist die ganze Zeit zu hoch und dann durchs viele Essen hochkalorisch fährst du dich natürlich auch runter, dann schläfst du ein aus Erschöpfung, kannst aber gar nicht verarbeiten, deine Nervenzellen und deine Leber, weil die müssen ja noch das ganze Essen erstmal verarbeiten, was da drin ist. Wir müssen in der Nacht das verarbeiten, was schon drin ist im Körper und nicht noch das, was wir zusätzlich reinstopfen, das ist einfach wichtig.
Absolut. Wie stehst du denn zu N-Acetylcystein? Also ein Stoff, der potenziell Glutathion, also das stärkste Leberenzym für die Entgiftung, stärkt. Setzt du sowas ein oder siehst du da eine Notwendigkeit?
Ja, finde ich einen super Stoff, auf jeden Fall NAC. NAC ist ja letztendlich Phase 2 Entgiftung in der Leber, also Glutathion. Ne? Es gibt 3 Phasen der Leberentgiftung. Aktivierung, sollte man ein bisschen vorsichtig sein mit Phase 1, das ist immer nicht ganz so ohne. Dann wasserlöslich machen, also konjugieren und dann ausscheiden. Ne? Und NAC ist wasserlöslich machen, weil es ja Glutathion hilft zu regenerieren. Und Glutathion ist so ziemlich unsere einzige Möglichkeit im Körper überhaupt zu entgiften. Es gibt nicht so richtig viel, was Schwermetalle entgiften kann. Du hast noch ein paar andere Enzymgruppen, die ganz schwer auszusprechen sind, die Metallothioinasen, vielleicht hast du die auch schon mal gehört. Das sind so Enzyme, die kann man immer mal wieder selbst auch zum Beispiel durch intermittierendes Fasten pushen. Da funktionieren die ein bisschen mehr. Die wachsen da, die gehen da hoch, aber das macht vielleicht 5% aus vom Glutathion. Mehr macht das nicht. Und jetzt musst du mal überlegen, dass 30% der Leute einfach zumindest eine heterozygote Störung von Glutathion-Transferase haben. Also die Enzymaktivität ist verringert. Deswegen ist es absolut sinnvoll, mit NAC zu arbeiten. Ich meine, es ist ja schon schlau gemacht im ACC akut. Ist ja auch, von Merck ist es, glaube ich, oder Hexal, ich weiß es nicht genau, ist ja auch NAC drin. Und was machen wir damit? Wir machen Dinge wasserlöslich. Deswegen ist es ja als Schleimlöser eingesetzt. Jetzt hätte man halt noch hingehen können und hätte die Sorbitol noch rausnehmen können aus dem Produkt. Dann wird es vielleicht auch tatsächlich gut wirken, weil der Darm dann nicht noch belastet wird. Aber an sich schlaue Idee, so vorzugehen. Ich setze ACC auch als Ampullen ein, tatsächlich bei Infekten in die Infusion mit rein, weil du damit einfach, du kriegst die Leute sofort aus diesem Status mit raus. Gute Sache. Muss aber aufpassen, wenn du NAC oral einnimmst, also in der Nahrungsergänzung, weil du sagst, du willst entgiften, musst du es natürlich wieder mit den Bindemitteln kombinieren, weil du sonst ja wieder die Entgiftung anschmeißt und du hast wieder die Gefahr, dass Giftstoffe einfach wieder im Körper rumschwirren. Also sobald du irgendeine der drei Entgiftungsphasen anregst, musst du schauen, dass du Bindemittel auf jeden Fall hochfährst.
Was hältst du einer letzten Fragen von Glutathion-Einnahme oral? Also du hast ja verschiedene Möglichkeiten, du kannst es indirekt NAC machen, du kannst es direkt oral einnehmen oder du kannst es auch IV geben.
Nichts, weil als Kapseln das praktisch nicht aufgenommen wird. Es wird ja einfach komplett gespalten. Es gibt ein paar sehr gute Formulierungen für Glutathion, zum Beispiel liposomales Glutathion, also für in den Mund, ne, als Flüssigkeit. Da gibt es aber auch nur wenig Hersteller, die das sehr, sehr gut herstellen, weil es muss eine Maximalgröße haben. Es darf eine Maximalgröße nicht überschreiten. Bei liposomalen Supplements sollte die Maximalgröße nicht mehr als 50 Nanometer Partikelgröße sein. Und da gibt es nicht so viele Anbieter, die das in der Form herstellen. Es gibt aber in Amerika ein paar sehr, sehr gute Anbieter. Aber auch hier gilt wieder, wenn du es einnimmst, musst du natürlich schauen, dass die Entgiftung dann auch komplett moduliert wird. Du hast auch noch eine Phase 3 der Entgiftung, die danach kommt. Für die brauchst du Cholin. Das solltest du auf jeden Fall mit zusätzlich mitführen. Und dann auch natürlich wieder die Bindemittel mit einsetzen. Ich gebe Glutathion in Infusion. Machst du, glaube ich, auch ab und zu, soweit ich weiß. Genau. Und mit im Rahmen der Mito-Energy-Infusion, das ist ja eh eine der besten Infusionskombinationen überhaupt, finde ich. Und da merkst du schon, wie die Leute fitter sind hinterher, auf jeden Fall. Ne? Auch gerade bei Bauchbeschwerden. Das ist eh geil, was du bei Bauchbeschwerden mit Infusionen erreichen kannst. Ja, weil die Leute einfach, die haben ja ein Nährstoffdefizit, die können nicht gescheit aufnehmen. Das sind Infusionen aus meiner Sicht Pflicht einfach. Du kannst es sonst am Anfang gar nicht richtig hinkriegen und bis das System auch mit einer SIBO-Therapie und du machst wirklich eine sehr, sehr gute SIBO-Therapie, bis es damit sich einreguliert, weil die Nährstoffe fehlen, das dauert einfach zu lange. Deswegen würde ich auf jeden Fall mit Infusion arbeiten.
Dauert zum Teil auf jeden Fall ewig. Letzte Frage, ist schon mega spannend bis daher. B-Vitamine. B-Vitamine haben ja auch was mit der Entgiftung zu tun. Wie arbeitest du damit letzten Endes? Bist du da auch vorsichtig, weil du sagst, kann die Entgiftung zu stark anregen? Wo ist da dein Fazit letzten Endes?
Ich bin nur beim B6 vorsichtig. Ne? Also bei allen anderen B-Vitaminen, die fülle ich schon vorher auch direkt auf jeden Fall. Ne? Weil wir haben ja B1, Kohlenhydratstoffwechsel, B2, B3, wichtig für Mitochondrien, ne? B5. Ganz wichtig für Regeneration, Pantothensäure, B9, Folsäure, wichtig für unsere DNA und B12 für die Energie, die ja oft, B12 ja oft im Mangel ist, eben bei Magen-Darm-Problemen, das ist ja ein großes Thema. Da haben sie ja jetzt schweinemäßig den Normbereich runtergesetzt, ne, beim B12 im Serum. Das ist richtig übel aus meiner Sicht. Also den Normbereich auf 450 Obergrenze runterzusetzen, das ist schon wirklich ein Verbrechen. Also früher Normbereich ging mindestens bis 960, das weiß ich sicher. Ich ermeine mich aber auch zu erinnern, dass man bis 1200 ein Labor gesehen hatte. Und jetzt soll keiner mehr B12 kriegen, obwohl ja jeder B12 braucht. Und B12 ist ja so böse und macht ja Krebs. Die Studie vom Smolich, die werde ich demnächst mir auch zerlegen. Das habe ich mir schon vorgenommen, was er da gezeigt hat, weil das ist eine Frechheit. Du kannst doch nicht hingehen und kannst sagen, nur weil B12 bei manchen Menschen erhöht ist, haben sie mehr Krebsrisiko. Die essen ja aber auch ganz anders.
Ne? Das ist ja das klassische Problem von Ernährungsstudien. Du kannst keine kausalen Zusammenhänge.
Ja, sie haben auch 1-2 Studien angeführt, wo es wirklich um Supplements auch ging, um die Einnahme und erhöhtes Krebsrisiko, aber da wurde halt bei B12 Cyanocobalamin verwendet, also die schlechteste Form mit Blausäure, ne? Das ist ein Blausäurebestandteil, Cyanocobalamin. Das ist schon echt übel, was da abgeht. Also ich bin nur beim B6 vorsichtig. Und da sage ich halt, B6 ist halt Phase 1 und Phase 2 Entgiftung in der Leber. Und da haben halt einfach viele das Thema, dass das dann sehr schnell anspringt und viele Gifte freigesetzt werden. Deswegen bin ich da einfach vorsichtig und kontrolliere vorher, dass sie wirklich auch Stabilität besteht, dass die Nebennierenhormone in Ordnung sind, dass die Ernährung passt, total wichtig. Also bevor man in Entgiftung geht, muss die Ernährung passen. Du kannst nicht einfach in der Maximalstressphase mit Schnitzelbrötchen kannst du nicht einfach mal schnell ein Cutler-Protokoll machen. Das funktioniert nicht. Dann lieber nicht entgiften. Ja? Also bevor man irgendwie entgiftet, lieber gar nicht entgiften. Das ist einfach nur gefährlich. Und deswegen gehe ich bei B6 mit niedrigeren Dosierungen ran. Ich gehe auch bei Zink mit niedrigeren Dosierungen ran, als die meisten das machen. Es ist halt ein bisschen speziell von mir, von der Art, wie ich es erlebt habe. Ich glaube, da spielen auch persönliche Hintergründe immer eine Rolle. Bei mir ist es auch so, ich kann selbst nicht so richtig viel Zink nehmen, weil ich dann sehr schnell entgifte. Und dann ist man natürlich persönlich auch ein bisschen zurückhaltender. Ich meine, das weißt du auch. Oder wenn du mit einer Therapie negative Erfahrungen gemacht hast, dann wirkt sich das immer auf deine Therapie aus, wie du sie machst. Da kannst du machen, was du möchtest. Aber ansonsten sind B-Vitamine natürlich ultra wichtig einfach für uns. Und wir brauchen ein B-Komplex, weil B-Vitamine kommen in der Natur immer in Kombination vor, außer in B12 im Fleisch solo. Auch daran sieht man, dass das vielleicht nicht die optimale Nahrungsquelle ist. Also da denke ich einfach, brauchen wir, müssen wir ausreichend zuführen, gebe ich auch in Infusion auf jeden Fall mit rein. Und du siehst ja auch, was für einen Effekt das hat, wenn du mal eine B12-Hochdosis-Infusion oder Injektion kriegst. Das ist ja energiemäßig absolut Bombe. Und ich finde immer, als meine Grundregel, was sich gut anfühlt in meinem Körper, kann auch nicht schlecht sein für mich.
Das stimmt. Thomas, ich könnte dir noch 500 Fragen stellen, aber vielen, vielen Dank an der Stelle. Es gibt bestimmt viele, die jetzt noch mehr von dir wissen möchten. Wo können sie dich am besten denn kontaktieren? Wo kann man mehr von dir erfahren?
Ja, einerseits natürlich auf Instagram, klar. Also das ist ja so der Hauptkanal, den ich auch betreibe, logischerweise. Ich habe noch nie einen einzigen Post auf Facebook abgesetzt, aber schon ganz viele auf Instagram mal als Beispiel. Also da findet ihr natürlich ganz, ganz viele Informationen, auch ganz viele Posts, auch Lives von mir gespeichert. Ich habe auch ganz viel zum Darm schon mit drin. Zum Thema Entgiftung haben wir auch ganz viel mit drin. Spielt ja bei jedem Thema eine große Rolle. Dann natürlich die Möglichkeit, einfach zu sagen, ihr schaut mal auf Your Best Life vorbei, auf der Academy, auf der Plattform. Da haben wir auch viele Laien-Videos, also Menschen, die interessiert sind, die keine Therapeuten sind, die aber sagen, ich will mich fortbilden für mich selbst oder auch um andere dann auch zu schulen oder auch langsam mal in eine Therapie als Heilpraktiker vielleicht hineinzugehen. Da haben wir Seminare von Mikronährstoffen, von Laborwerten, von allem Möglichen. Da haben wir auch ein Basis-Entgiftungsseminar. Das können wir auch verlinken, wenn du möchtest, kein Problem.
Ja, kommt alles in die Shownotes unten rein.
Und dann lernt ihr da die Bindemittel und wie die Biotransformation im Organismus so aufgestellt ist. Das sind so die beiden Kanäle, wenn man mich vorwiegend kontaktieren kann. Ja.
Thomas, tausend Dank für deine Zeit. Dann hoffentlich bis ein nächstes Mal.
Ja, vielen Dank für die Einladung. Hat mir mega Spaß gemacht.